Dann herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 des Filmrausch-Podcasts. Und für alle, die sich wundern, warum jetzt schon wieder eine Folge rausgekommen ist, wir ändern unseren Aufnahmerhythmus. Wir nehmen jetzt alle 2 Wochen auf, sprich kommt jetzt immer eine Folge Mitte des Monats und eine Folge Ende des Monats raus. Mit dem kleinen Unterschied, dass die Folgen in der Mitte des Monats etwas kürzer sind und die am Ende des Monats dann etwas länger sind. Und wir so aber mehr Zeit haben, mehr Filme zu besprechen, denn uns ist aufgefallen, so viele Filme, wie in einem Monat erscheinen, da fehlt uns dann die Zeit, das alles in eine Folge irgendwie am Ende des Monats zu besprechen. Heute in der Folge sind wie immer fabelhafte andere Menschen vorhanden. Wer ist denn das? Das ist einmal John. Hallo, hallo. John.
Hallo. Freue mich wieder mit dabei zu sein.
Yeah.
Runde 3.
Runde 3 schon.
Ja, nice. Wahnsinn.
Der Wahnsinn.
Wie schnell die Zeit vergeht.
Und Josie, ganz neu heute dabei.
Ja, meine Premiere heute. Ich grüße euch erstmal alle und ja, ich bringe diesen erzgebirgischen Flair hier mit rein. Ich gebe mir ganz große Mühe, aber ja, den Dialekt werde ich nie loswerden. Und da bin ich auch stolz drauf.
Ja, ist ja auch kein Ding. Ist ja alles gut. Wir haben heute ein Programm vor euch, das wird euch umhauen. Wir reden heute über Isle of Dogs, Ready Player One, Ghost Stories, Verpiss dich, Schneewittchen. Aber zu Beginn werden wir über die Filmstarts reden, die diese und letzte Woche in den Kinos gestartet sind. Über diese Filme wollen wir ein bisschen quatschen. Und wir beginnen mal mit Das Zeiträtsel. Ja. Hat den jemand von euch schon gesehen?
Nee, gesehen nicht, aber ich würde ihn gerne gucken. Also, falls viele von euch das noch nicht wissen, ja, Wrinkle in Time ist von Ava DuVernay ein Film. Ist ein Fantasy-Abenteuer-Familienfilm, ab 6 Jahren freigegeben. Und ich muss sagen, ich würde den gucken. Der Trailer hat mich auch interessiert, nicht nur von dem Visuellen her, sondern auch einfach, weil ich Selma, hat einer von euch mal Selma geguckt?
Nein.
Nee.
Müsst ihr unbedingt machen. Das ist auch ein Film von Ava DuVernay und das hier ist was komplett anderes als Selma und da bin ich einfach mal gespannt. Natürlich, die Kritiken sagen, ja, es ist ein bisschen unrealistisch, ist ein bisschen seelenlos. Aber trotzdem interessiert mich der dann doch schon so ein bisschen, weil auch Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine ist auch mit dabei.
Eine Riesen-Star-Besetzung, oder?
Ja, eigentlich schon, aber der ist ja auch gefloppt ohne Ende.
Ist ja auch mega teuer gewesen bestimmt. Also so wie er aussieht, ist
ja,
es eine riesige Disney-Produktion.
Ich glaube auch schon so 100 Millionen Dollar.
Ja.
Also, ja.
Ja, habe ich nicht so Lust drauf. Das habe ich aber schon, also die Meinung habe ich schon vor ein paar Wochen halt gehört, als Dominik in L.A. war, hat er sich den angeschaut und meinte dann auch zu mir, wirklich ganz, ganz grauenhaftes Ding, aber naja, gut, die bringen ja eh noch Star Wars, Star Wars Story jetzt bald raus in ein paar Monaten, mit dem sie garantiert
die Kohle wieder reinbringen.
Ich denke, das ist nicht so, ich denke, das kann Disney verkraften. Aber ich werde ihn mir auch nicht anschauen. Du hast ihn in deiner Watchlist drin.
Ja, ich weiß.
In deiner Watchlist bei Letterboxd.
Ja, das ist, na, wie schon gesagt, also von dem Visuellen her fand ich den Trailer schon recht ansprechend. Und ich will auch einfach sehen, was Ava DuVernay mit dem Genre macht, weil ich sie bisher wirklich nur als ihre Regiearbeit von Selma kenne. Und was das komplett anders ist. Also es geht halt um Martin Luther King, um den Protestmarsch.
Ja.
Und deswegen, also, ja, ich werde ihn mir angucken, wenn er auf DVD oder sowas draußen ist.
Josie, du?
Ich weiß noch nicht. Ich warte dann mal ab, was du dazu sagst, John, und dann gucke ich mir vielleicht auch nochmal an.
Okay.
Ey, mir ist aufgefallen, ne, wo ich gerade an Letterboxd denke. Ich habe mal gesehen, wie viele Filme du da drin hast und da ist mir aufgefallen,
alle.
Was hast denn du für Schrottfilme schon gesehen? Also wirklich, da ist so viel Zeug dabei. Hab ich gedacht so, was schaust denn du dir alles an?
Das ist, ja, ich gucke halt einfach, dass ich so ein breit gefächertes Feld abklapper. Ja. Also natürlich habe ich auch ein paar Dramen drin und so Indie-Sachen, aber auch viele von diesen Schrottkomödien, die halt irgendwann mal
also,
Freitag...
Oder auch nicht Schrottkomödien, sondern halt so typische Hollywood-Komödien, die ich mir wahrscheinlich nur angucken würde, wenn ich in die PV eingeladen werde und ich dafür Zeit habe. Oder wenn ich mir wirklich nichts zu tun habe und die dann irgendwie 2015 bei Sat.1 laufen. Nämlich sowas wie der Kaufhauskopf 2 oder sowas. Ja. Würde ich mir nie geben. Aber den hast du auch drin.
Ich hab nur solche Sachen drin. Oder auch Year One mit Jack Black. Oder hier, wie heißt der? Jack and Jill mit Adam Sandler, allgemein die ganzen Adam Sandler-Filme, wo. Also wobei, manche Filme von ihm gehen ja. Auch so die älteren.
Ja.
Die neueren jetzt vielleicht nicht so, aber ich weiß nicht. Also so ein bisschen Trash-Film muss man sich ja auch geben. Und du weißt ja nie, also manche Sachen in den Filmen sind schon interessant, ja, aber klar, am Ende ähneln sie sich schon alle. aber ich bin noch nicht durch, weil ich klappe halt die ganze Zeit. Auch so die Jahre ab, die Eröffnungsjahre. Ich bin jetzt gerade bei 2008 und habe schon knapp 600 Filme durch. Ja.
Das ist irre. Das ist irre. Ich habe irgendwie knapp über 300 jetzt da drin.
Ja, warum?
Ich weiß nicht, weil ich, also ich habe, glaube ich, auch einfach eine, also ich glaube, ich habe viele Filme drin, die du noch nicht gesehen hast.
Ja,
das stimmt. Und du hast einfach viele Filme drin, die ich noch nie gesehen habe. Also es gleicht sich so ein bisschen aus. Ich habe ja auch viele Filme gesehen, die sind so halt sehr Indie oder halt sehr weit weg von unserer westlichen Kultur, halt asiatische Sachen oder so. Und da versuche ich auch immer noch ein bisschen, es ist ja auch gut, wenn wir so in der Kombination rum hier sitzen, ne? Und dass du sagst, hey, du hast allgemein einen krassen Überblick über alle möglichen Filme, auch ganz viel Hollywood und ganz viel, was da produziert wurde in den letzten Jahren. Und ich halt sagen kann, okay, ich habe aber auch viel gesehen, was in diesem ganzen asiatischen Raum existiert. Und vielleicht da ein paar Perlen noch entdeckt, die man sich auf jeden Fall mal geben sollte. Ich glaube, in der Kombination ist das ganz, ganz gut dann.
Ja, das stimmt. Ja, aber ein Film, den wir, denke ich, alle auf unserer Watchlist haben, ist A Quiet Place.
Ja.
Das, also, den will ich auch unbedingt sehen. Ein Film von John Krasinski, den die meisten von The Office kennen, von der Serie.
Ah, stimmt.
Und ja, er führt diesmal Regie, hat auch das Drehbuch geschrieben. Und seine Frau Emily Blunt spielt auch in dem Film seine Frau, was ich echt cool finde.
Ja, das ist süß. Und ich mag die zwei.
Er spielt die Rolle eines Familienvaters und es gibt halt eine Invasion von Außerirdischen, die die Leute dazu zwingen, ihr Leben in Stille weiterzuführen, weil selbst die kleinsten Geräusche lockt sie an.
Ganz kurz, Stopp dazu. Ja. Ich habe gestern bei den Rocket Beans auch eine kleine Kritik gehört zu A Quiet Place und die meinten, man soll möglichst nichts wissen zu diesem Film. Wirklich nichts so irgendwie, weil dann ist der Film am besten und der Film soll echt ein hartes Ding sein teilweise und man geht da in den Film rein und erwartet was anderes, als man dann bekommt und ich glaube, das ist auch die Magie hinter dem Streifen, der ja in Amerika ziemlich gut gelaufen ist, jetzt schon angelaufen.
Richtig gut, besser als Ready Player One.
Ja, verrückt.
Also Budget von 17 Millionen, hat 50 Millionen eingenommen.
Mega krank.
Ready Player One, ich weiß gar nicht, wie viel der gekostet hat, aber bestimmt schon über 100 Millionen.
Auf jeden Fall.
Und hat 25, 30 Millionen eingenommen im Wochenende. Das ist schon krass, ja, wie du schon sagtest, viele denken halt, oh, okay, gut, Trailer, Horrorfilm, Jumpscares, aber wenn man sich auch andere Kritiken anguckt, was es auch ist, eigentlich wie ein krasses Familiendrama, wo du richtig mitfieberst, was mit dieser Familie passiert. Und ich bin gespannt. Und da soll jetzt schon ein zweites Projekt kommen mit John Krasinski als Drehbuchautor und Regisseur. Ich weiß gar nicht, ob das auch von irgendwas abgeguckt ist oder nicht. Also
das Geld haben sie jetzt. So.
Ja, das auf jeden Fall. Und das ist ja auf dem Mars spielen, irgendeine Geschichte. Da bin ich auch gespannt. Aber erstmal den gucken und dann mal weiter schauen.
Ja, ich bin gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall geben. Also ich fand die Trailer schon immer sehr interessant, wie sie aussahen. Der Grundplot ist ja eigentlich relativ simpel gehalten. Also das ist auch das macht auch einen guten Film aus teilweise, wenn du einfach nur, du hast eine Thematik, nämlich dieses, ich darf kein Geräusch machen, sonst bin ich tot in dem Sinne, so wie der Trailer das halt suggeriert. Und damit kann man ja dann spielen und daraus kann man ja eine interessante Geschichte machen. Und wenn er wirklich ein paar coole, ich sag mal Twists jetzt, ich weiß nicht, ob es Twists hat, aber wenn es in die Richtung geht, dass man etwas bekommt, was man so nicht erwartet, dann ist es auf jeden Fall, klingt es nach einem Film für mich, auf jeden Fall. Habe ich Bock drauf.
Ich auch.
Müssen wir uns geben.
Ja, bin dabei.
Nice.
So, ja, weitere Filme. Was würdet ihr euch noch angucken, antun, diesen Monat?
Dann nochmal zu deinem Thema, dass sich vieles ähnelt. Der Sexpakt würde ich mir tatsächlich angucken. Weil ich denke, das wird sowas sein wie How to be Single oder halt so diese ganzen Klischee-amerikanischen Filme, so die starbesetzt sind und vielleicht von der Story her einen nicht so viel geben, aber sie einfach lustig sind, solche Adam Sandler-Filme.
Ja. Da muss ich sagen, das interessiert mich gar nicht. Ich kennt ihr den Film 21 and Over oder sowas? Ich glaube 21 and Over,
nee.
Wo halt einer 21 geworden ist. Und was machst du in Amerika, wenn du 21 geworden bist? Ja, du besäufst dich erstmal richtig. Und ich finde, sowas ist auch, also so eine Komödie, die
in Deutschland ist es mit 14 oder so, ne?
Kein, ja, mit 14. Ein erstes Bier, nee, 16. Mit 16
darfst du, glaube ich, ein Bier oder so. Kommen.
Ja, ach, okay. Die nehmen schon auf. Härteres Zeug ab 14. Ja, aber dass es wieder so eine Komödie sein wird, die nicht lustig ist, denke ich. Weil es wieder so gezwungene, aufgedrückte Jokes sind.
Mhm.
Wieder so Fick-Witze und wie der Name schon sagt, Textpack. Also du wirst da 100 pro
du wirst da nicht schlau draus.
Ja, das wird für mich keinen Sinn ergeben. Mhm. Also ich würde den mir nicht angucken.
Ja, ich habe gehört, dass der Film nur 2 PVs in Deutschland hatte. Laut meinen Quellen. Und in Berlin lief er ja anscheinend auch nicht. Also wir haben zumindest keine Einladung bekommen.
Mhm.
Was vielleicht auch schon aussagt, okay, der Film soll jetzt von nicht so vielen Kritikern gesehen werden. Mhm. Und ich denke aber trotzdem, er wird seine Zielgruppe haben. Es gibt Leute, die stehen auf solche Filme und das ist ja auch okay so. Für mich ist es aber jetzt nichts, weil ich habe doch das Gefühl, so eine Filme gibt es schon zuhauf. Du meinst es auch gerade.
Hast du ja gesehen auf meiner Watchlist.
Auf deiner Watchlist, ey.
Die erinnern sich wirklich alle.
Brauche ich mir jetzt nicht geben. Brauche ich auch nicht ins Kino gehen. Mhm. Wenn ich den mal anschauen muss, irgendwann in ein paar Jahren, weil irgendjemand den anschauen möchte, nochmal, keine Ahnung, dann auf Netflix oder Amazon Prime oder wo auch immer, dann werde ich mir nochmal eine eigene Meinung bilden dazu. Er soll ja sehr, also man kann ihn ja schon in dieses gleiche Kiste mit diesem Game Night stecken. Weiß nicht, ob ihr davon gehört habt.
Der kam vor ein paar Wochen.
Und der soll wiederum aber sehr gut sein.
Ja.
Also ich habe auch die Hoffnung dahinter, dass solche Filme auch noch teilweise auch gute Filme sein sollen.
Mhm.
Aber ja, ich glaube nicht, dass er. Also ich habe den Trailer gesehen, hab mir nur an den Kopf gegriffen und habe gedacht, ja, brauche ich nicht.
Braucht wirklich keiner. Nicht wirklich.
Ja, dann noch diese Woche in den Kinos gestartet, Spielmacher, eine deutsche Produktion mit Frederik Lau in der Hauptrolle, von dem ich ganz Gutes gehört habe bisher. Frederik Lau, auch bekannt aus Victoria oder die Welt, bei der Welle hat er mitgespielt. Und es geht um Fußball, er ist ein ehemaliger Fußballprofi. Es geht darum, dass die Korruption im Fußball immer größere Ausmaße annimmt, im Hintergrund die Fäden gezogen werden. Sie soll relativ brutal sein, sie soll relativ krass dargestellt werden. Diese Welt hinter dem Fußball, das, was man eigentlich sonst nicht sieht. Ich glaube, die meisten, die irgendwie Fußballfans sind, die kennen das auch, wenn man sich ein Fußballspiel anschaut und dann denkt, was sind das für Entscheidungen manchmal? Und ich glaube, es ist ganz interessant, auch in einem Land, in dem Fußball so einen hohen Stellenwert hat wie in Deutschland, dass es so einen Film gibt, der diese Hintergründe auch mal aufweist und da im Hintergrund schaut, wie funktioniert das alles auch mit Glücksspiel und diese ganze Geldmacherei im Hintergrund hinter dem Sport. Ganz kurz ausschweifen. Ich habe jetzt Icarus gesehen, endlich zu Ende angeschaut. Ganz kurzer Netflix-Tipp. Jeder, der Netflix hat, sollte meiner Meinung nach Icarus gesehen haben. War, glaube ich, Oscar nominiert, die Dokumentation, dachte ich zumindest.
Mhm.
Geht um den Doping-Skandal der Russen bei den Olympischen Spielen. Und das zeigt halt wieder auf, wie krass im Hintergrund vom Sport es einfach nur um Geld, um Macht geht. Und dann halt in dem Einfluss auch noch, was Politik da drinnen irgendwie macht. Ich finde die Thematik eigentlich ganz spannend, obwohl ich mich davor überhaupt nicht dafür interessiert hätte. Sport und die Skandale dahinter, aber sie sind ja allgegenwärtig. Und gerade Aitonia oder so wird ja immer mehr und mehr thematisiert. Da, von daher, Spielemacher kann ich, glaube ich, würde ich mir auf jeden Fall geben. Okay. Ganz interessant für eine deutsche Produktion. Für eine deutsche Produktion.
Für eine Produktion, ja.
Das muss man dazu sagen. Wenn man das so sagen kann, das ist auch gemein, aber...
In den meisten Fällen bewahrheitet sich.
Ja, ich habe ja immer noch nicht so. Vor Blogs gesehen. Habt ihr die Serie gesehen?
Nee.
Die soll ja so gut sein. Eine Serie, ich glaube, die spielt hier in Berlin, glaube ich. kann auch in Frankfurt spielen. Nein, ich glaube, in Berlin vor Blogs habe ich so viel Gutes drüber gehört. Hat auch ein paar Auszeichnungen gewonnen. Da spielt Frederik Lau ja auch mit. Kann man sich, glaube ich, auch ganz gut geben.
Ja, hatte ich nicht auf dem Schirm. Mhm. Können wir dann ja mal gucken.
Ja. Auf meiner Netflix-Watchliste jetzt, wo du sagst, aber die ist auch mittlerweile so lang.
Ja.
Kommst nicht hinterher. Nee.
Ich habe in meiner Watchlist auch 130 Filme oder so aktuell. Und da sind noch so viele Klassiker dabei einfach. Ich habe auch immer mal ein bisschen in deiner Watchlist geschaut, so was ist da so Zeug dabei, was mich noch interessieren könnte. Ist ganz spannend.
Ja.
Wir werden nicht bezahlt von Letterboxd dafür. Nein, ganz kurz nochmal. Die App ist einfach geil.
Ja, aber bevor wir gleich zum nächsten Punkt kommen, noch auf jeden Fall Watchlist. Mr. Fantastic.
Mhm.
Guckt euch Mr. Fantastic.
Ich glaube, ich habe den auf der Watchlist. Ich glaube, ich habe den drauf.
Das ist so ein schöner Film. Ich habe ihn auf dem Flug geguckt, was eigentlich eine Schande ist, dass du den nur auf so einen Mini-Fernseher guckst, aber.
Ja.
So ein schöner Film.
Und was geht's?
Richtig schön. Du hast halt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Aragorn bei Herr der Ringe spielt. Oh
Gott, ja.
Oh, aber ihr habt den vor Augen, oder?
Nein.
Nee, ich hab nie Herr der Ringe gesehen.
Ich hab auch nie Herr der Ringe gesehen, ey.
Ach du gute Güte, ey, da packt gleich drei Filme noch auf eure Watchlist, ehrlich.
Ja, ich bin nicht so Mittelalter-Fan, ne?
Oh, wie heißt er denn? Viggo Mortensen, so. Viggo Mortensen. Und er hat... muss ich lügen, 6, 7 Kids und die haben sich komplett von der Zivilisation abgekapselt und leben im Wald. Sie jagen da und sie sind alle sehr, sehr gebildet, wirklich gebildet und die Mutter ist krank und der Vater muss halt irgendwie gucken, okay, wie schafft er das mit den Kids und dann geht er auch mit den Kindern halt zu der Mutter ins Krankenhaus und dann sehen sie erstmal, was sie so alles verpasst haben und dann gibt es diese Reibereien, so ja, warum habt ihr uns irgendwo und nirgendwo aufgezogen. Und dieses Familie, also dieses Familiendrama ist so schön. Und ich will auch nicht spoilern, weil das sind so Kleinigkeiten, wo du denkst, okay, du befindest dich auf gefährlichem Terrain.
Ja.
Guckt ihn euch an. Er ist wirklich, wirklich schön. Ja, aber auch ein anderer Film, den wir uns angeguckt haben, wo wir jetzt drüber reden können und der auch meiner Meinung nach echt gut war, war Ready Player One.
Tatsächlich,
ja. Oh, ja.
Der neue Spielberg-Film.
Das ist die Oasis. Ein komplett virtuelles Universum. Man kann alles machen. Man kann überall hin, ohne sich dabei vom Fleck zu bewegen. Die Oasis war die Schöpfung von James Halliday. Und was er hinterließ, veränderte alles.
Ich habe ein Objekt entwickelt und versteckt, ein Easter Egg. Wer das Ei als erster findet, der erbt eine halbe Billion Dollar und die totale Kontrolle über die Oasis.
Der Sinn des Wettbewerbs muss die Verbindung zu jemandem sein. Die Person, die sich um die Oasis kümmert, soll mit der Außenwelt verbunden sein. Also wagen wir's?
Klar. Rettet mit uns die Oasis.
Hier geht es um Folgen für die reale Welt.
Dies ist ein Krieg um die Kontrolle über die Zukunft.
Schon besser. Ich wink dir dann von der Ziellinie zu.
Ich war echt froh, dass wir den auf IMAX gesehen haben.
Ja.
Aber yeah. Dazu kommen wir dann noch. Ja, Ready Player One basiert auf dem gleichnamigen Sci-Fi-Roman von Ernest Cline. Hat einer das von euch schon mal gelesen?
Nee.
Ich wollte es auch mal lesen.
Ist Fox ja erschienen, glaube ich, ne? oder? Nee, vor 2 Jahren?
Ich glaube schon ein paar Jahre her.
Ich dachte 2016 oder so ist herausgekommen. Kann auch sein, dass ich einfach nur Quatsch erzähle gerade. Ich habe mich nicht informiert.
Nachdem ich den Film geguckt habe, meinte ich auch, also das Buch müsste man sich auch durchlesen. Ja, und der agiert jetzt auch bei Ready Player One, hat als Drehbuchautor mit agiert, zusammen mit Steven Spielberg, den hoffentlich alle kennen.
Der Wer Film, ist das denn?
Der Film, das war doch der mit den Dinosauriern, ne?
Ja, oh, Jurassic Park World. Nee, der Film ist ab 12 freigegeben, eine Länge von 140 Minuten, wo ich sagen muss, ich habe sie nicht wirklich gemerkt, also es kam mir nicht 140 Minuten vor. Und es geht halt darum, dass der Wade Watts, gespielt von Ty Sheridan, die meiste Zeit in der virtuellen Welt der Oasis abhängt und sein kann, wer er will, machen kann, was er will. Und dort schlüpft er halt in seinen Avatar Percival und versucht zusammen mit seinen virtuellen Freunden die drei Geheimnisse des verschorbenen Oasis-Entwickler James Halliday, gespielt von Bridge of Spies Darsteller Mark Rylance. Und diese versuchen sie halt zu lösen, um die Macht über die gesamte Oasis zu bekommen. Das will aber halt der skrupellose IOI-Konzernchef Nolan Cerretto verhindern. Der wird von Ben Mendelsohn gespielt, der bei Rogue One den
Bösewicht.
Den Orson Krennic gespielt hat.
Hast du den Namen jetzt einfach das, so im Kopf oder was von dem Typen?
Ich hab's aufgeschrieben. Ich dachte, das war der Brain.
Bei Rogue One. Ach, ich weiß, ich fand ihn blöd.
Rogue One?
Nee, ja.
Ja,
und,
ging.
Und halt
war
sein,
nicht gut, aber ging.
Ja. Und sein Part versucht es halt alles zu verhindern. Und ich muss sagen, ich mochte den Film wirklich. Einmal vom Visuellen her. Und wie gesagt, da war ich echt froh, dass wir den auf IMAX geguckt haben, weil visuell war der richtig gut. Also Steven Spielberg hat es geschafft, so von der realen zu virtuellen das so flüssig ineinander übergehen zu lassen. Das, weil manchmal hast du diese, bei Avatar hatte ich manchmal dieses Problem, wenn er zu seinem Navi wurde, dass du da manchmal nicht hinterhergekommen bist. Aber bei Ready Player One ging das so flüssig und ich fand es schade, dass man nicht noch länger in der Oasis geblieben ist, weil ich die Welt so schön fand. Und
findest du?
Ja, also weil.
Also, naja, also der Punkt ist ja, im Gegensatz zu einem Avatar ist es ja so, dass Ready Player One eine klare Grenze zieht zwischen der Realität und der Oasis. Also da gibt es ja keine Verschmelzung, sodass wir ja in der Oasis ein komplettes CGI-Werk haben, während die Außenwelt halt, okay, angereichert ist, garantiert mit CGI, weil es halt in der Post 2045 in der Welt spielt, die auch sehr heruntergekommen ist, also da, wo zumindest die Hauptfigur lebt, aber man trotzdem noch klar trennt. Am Anfang des Films dachte ich, ehrlich gesagt, als er zum ersten Mal in die Oasis gegangen ist, ja, ist alles CGI jetzt, komme ich damit klar. Aber da hatte ich echt meine Zweifel gehabt am Anfang. Aber ich würde sagen, nach ungefähr 5-6 Minuten war ich dann komplett drin und habe auch die Figuren in der Oasis dem Film abgekauft. Mhm. Und habe dann das einfach akzeptiert. Und das ist auch wichtig für einen Film, weil es gibt ganz oft Filme, wo CGI und Realfiguren zusammengemischt werden, wo man, weil das menschliche Auge erkennt halt den Unterschied. Du kannst CGI so gut machen, wie du willst, du erkennst es halt. Und da ist immer das Problem, dass ich dann irgendwelche Dinge dem Film nicht mehr abkaufe und dass es unrealistisch wirkt. Aber bei Oasis, da wir uns ja schon in der Welt des Virtuellen befinden, ne, kann da halt auch alles passieren. Also es ist nicht so, dass jetzt in der Realität irgendwas passiert und ich mir denke, okay, weißt du, das ist komplett unrealistisch. Aber dort ist halt alles unrealistisch, weshalb wiederum die Welt so von mir akzeptiert werden kann irgendwie im Unterbewusstsein, glaube ich, als ich mir den Film angeschaut habe.
Und damit hatte ich auch so gar kein Problem. Und wie gesagt, ich wäre noch gerne länger in der Oasis geblieben, weil mich der Part in der realen Welt, muss ich ehrlich sagen, das waren die Dinge, die mir an dem Film nicht gefallen haben. Halt einmal auch so, da wurde wieder so eine klischeehafte, für mich finde ich aufgedrückte Liebesgeschichte wieder mit reingebracht. Und da sind auch Dinge passiert.
Die hat mich gar nicht so gestört.
So dramatische Dinge, wo du denkst, okay, der Charakter müsste jetzt irgendeine Reaktion zeigen, irgendetwas fühlen, weil würde mir das passieren, ich würde zusammenbrechen und da passiert nichts. Also, und die Charaktere, ich konnte mich mit Percival mehr identifizieren und fand ihn besser als Wade Watts, so seine reelle Person. Mhm. Und das war so für mich der Mankel. Mankel? Ist es beide? Mankel. Mankel?
Keine
Weiß
Ahnung.
Nicht. Ach, ich kann kein Bayerisch. Das war jetzt einfach so ein Versuch.
Ach, das war jetzt. Ich hab gedacht, du wolltest das auf Englisch sagen.
Nein. Ich dachte auch erst Englisch, aber.
Das. Ja. Nee, und das mochte ich nicht. Also die reale Welt hätte noch weniger gezeigt.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, also der Film hat mich echt an vielen Stellen einfach überrascht, weil er, ohne dass wir jetzt spoilern, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für alle, die den Podcast anhören, wir wollen nicht spoilern, sodass ihr die Reviews anhören könnt, ohne zu sagen, ey, ich will den, kann den Film jetzt nicht mehr anschauen, da bin ich mir überrascht. Aber er taucht in Filmwelten ein, die man so in so einem Film wirklich nicht erwartet. Also als Beispiel wäre er in die Welt von Overwatch oder von World of Warcraft gegangen, dann hätte ich das als nicht sehr überraschend empfunden. Aber er macht ein paar Dinge, wo ich echt sprachlos davor saß und gedacht habe, wie haben sie das denn hinbekommen? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und da schwebt natürlich diese Nostalgie so ein bisschen in die Sache mit rein. Was der Film auch meiner Meinung nach, also das ist der einzige Kritikpunkt, den man hat, der Film funktioniert halt nur so gut, wenn du andere Filme vorher gesehen hast. Das bedeutet, wenn du jetzt einfach die letzten 50 Jahre keine Filme angeschaut hast, dann wirst du bei dem Film jetzt nicht so viel, dann wirst du bei dem Film nicht kein Spaß dahinter haben. Oder vielleicht Leute, die einfach sehr wenig ins Kino gehen oder sehr wenige Filme schauen, die werden jetzt nicht so viel Spaß haben wie Leute, die einfach die ganzen popkulturellen Referenzen verstehen. Und das jetzt nicht nur so, dass man sagt, man hat sich jetzt nur aus den 80ern inspirieren lassen, sondern es ist halt auch ganz viele neue Figuren dabei, wie gerade schon gesagt, aus Overwatch oder aus Halo oder so, aus ganz vielen Games sind da ganz viele Anspielungen dabei. Oder Gundam, also ganz viele Anime-Referenzen, einfach, dass diese Welt so abrundet und in sich geschlossen macht. Ich habe in einem Interview mit Steven Spielberg zum Film auch zu finden auf rocketbeans.tv. Die hatten ein Interview, 30 Minuten, da hat Steven Spielberg und der Autor, wie war der Name?
Gehört Ernest Cline.
Ja, genau. Das? Die haben drüber gesprochen. Im Buch ist es nämlich so, dass ein großes Kapitel eigentlich mit dem Blade Runner Franchise fungiert. Und die aber leider die Rechte von Blade Runner nicht bekommen haben für den Film.
Ja, toll.
Das hat komplett Blade Runner rausgestrichen werden musste und deswegen sehr krass umgeschrieben werden musste, im Gegensatz zum Buch, was ich auch sehr schade finde eigentlich. Ich glaube, Ridley Scott oder sowas, oder er hat, glaube ich, hätte kein Problem damit gehabt, wenn Blade Runner irgendwie, aber irgendwo sind die Rechte irgendwo im Nirvana. Man weiß ja eh nie, wie im Hintergrund das mit den Rechten manchmal funktioniert. Auf jeden Fall haben sie die Rechte nicht bekommen. Was aber nicht so schlimm ist, weil sie haben sehr, sehr krasse, coole andere Referenzen im Film drin gehabt, die in der Welt geschlossen waren. Von das daher stimmt. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist jetzt nicht ein Meilenstein der Filmgeschichte, das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber auf jeden Fall ein Film, den man sich anschauen kann.
Ja. Ich finde es immer so krass, wie wandelbar der Steven Spielberg ist. Also, der hat jetzt kein Genre, wo er drin bleibt. Ich meine jetzt erst im Februar The Post, also die Verlegerin. Und jetzt sowas, das unterscheidet sich um Welten. Und ich finde es immer wieder spannend, was für krasse Ideen er hat.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Ja, wenn du die anguckst, Jurassic Park und oder auch
Soldat James Ryan oder
ja,
so.
Ja, und Hook und wie sie alle heißen halt so. Und Indiana Jones auch. Der ist so vielfältig. Und deswegen finde ich ihn als Regisseur für diesen Film echt gemacht. Hat auch einmal wegen diesen ganzen 80s-References, Film oder Spiel. Aber weil er halt auch das in dem Film so gut rüberbringt, dass du in diese Welt eintauchst. Und wenn du wirklich Fan von diesem 80s-Ding bist, dass du mit reingezogen wirst, dass du das miterlebst und auch lieben lernst und sagst, oh, guck mal, ja, cool, das habe ich da und da gesehen. Oder? Ja. Und das finde ich echt schön, auch von der Musik her. Da hatten sie auch viele Zurück in die Zukunft Anlehnungen. Und das hat auch der Komponist Alan Silvestri, der auch die Musik dann für Zurück in die Zukunft gemacht hat, auch für diesen Film wieder mitgearbeitet hat. Das war so cool, weil du nicht nur von den Bildern her, sondern auch in der Hintergrundmusik oder auch von dem Ton immer so kleine Sachen mitbekommen hast, die du in anderen Filmen hörst, wie dieses Ding-Li-Ling von Zurück in die Zukunft oder auch von Spielen, irgendwelche Geräusche. Und das hat er echt gut gemacht.
Oder halt auch komplette Melodien aus dem Soundtrack. Jetzt wieder kein Spoiler, aber es gibt halt eine Szene, da taucht das Godzilla-Franchise auf und da ist dann halt in der laufenden Musik das Godzilla-Theme läuft dann mit rein und das hat mir auch so, dann hatte ich auch Gänsehaut. Da gedacht so, wow, wie geil einfach. Dieses alte Japanische von 1950 irgendwie damit reingemischt wieder. Also da dieses ganze Mesh-Up funktioniert irgendwie sehr gut in dem Film.
Ja, also
und der hätte auch sehr schlecht werden können.
Es hätte zu überladen werden können. Das war auch meine größte Angst, dass ich Angst hatte, die werden diese References einfach nur ins Gesicht geschmissen und hier lebt damit. Aber sie haben wirklich einen Sinn ergeben in dem Film.
Oder was ich halt auch befürchtet hatte, als ich den Trailer gesehen habe, dass wir alle References, die cool sind, schon im Trailer gesehen haben. Das bedeutet, man sieht halt einmal hier aus Overwatch ein paar Figuren oder einmal die Spartans aus Halo. Und das war's so. Und dann ansonsten ist die Geschichte irgendwie in sich und man hat, keine Ahnung, insgesamt im Film nur 3-4 Mal irgendwie da irgendwelche anderen Charaktere. Aber nein, so ist es halt nicht. Der Film spielt halt ständig mit solchen Dingen. Schon in der ersten Szene gibt es so ein Rennen und da ist halt zum Beispiel das Bike von Akira dabei oder so. Also ganz bekannte Filmsachen auch, wo man merkt, okay, da ist auch Steven Spielberg so ein bisschen dahinter, der auch ein Fan von einigen Sachen ist und der da so, glaube ich, ein bisschen sein Potpourri an Dingen gemacht hat. Natürlich auch irre, wie viele neue Sachen dabei sind, wo ich auch nicht denke, dass Steven Spielberg da unbedingt Einfluss drauf genommen hat, sondern dass er sich auch Leute zur Seite geholt hat und gesagt hat, hey Leute, was ist denn gerade so in? Weil ich glaube, ein paar Franchise kennt er auch jetzt nicht so oder kennt sich nicht so aus damit. Ich weiß nicht, ob unbedingt ein Halo, aber ob er da so großer Fan davon ist oder so, dass er sagen muss, das muss da rein. Aber ich glaube, du meinst es auch nach dem Film, im Mario oder so, das Nintendo-Universum oder so war nicht drin. Oder warst du das oder wer hat das gesagt?
Ja.
Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig.
Also so Nintendo hast du gar nicht gesehen.
Stimmt.
Du hast, glaube ich, nur mal hier Pikachu mal rumrennen sehen.
Pikachu war dabei, ja?
Das hab ich nicht gesehen. Weiß ich nicht. Also ich kann mich auch irren, weil in dieser Kampfszene, das ging ja so schnell alles und dann hast du nur so ein gelbes, kleines Gummivieh da rumspringen sehen. Deswegen dachte ich, okay. Vielleicht Pikachu. Muss man sich einfach nur mal angucken. Ich glaube auch, also wenn man sich den Film sogar ein drittes, viertes Mal angeguckt hat, siehst du im Hintergrund immer wieder einen neuen aufploppen, den du noch nicht gesehen hast. Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr euch den anguckt, auf jeden Fall auf IMAX, nicht nur vom Bild her, sondern auch vom Sound her, weil auch der Soundtrack ist echt gut. Und ja.
Kann man sich auf jeden Fall geben.
Das ist auf jeden Fall.
Für die ganze Familie.
Ja. Okay, da kommen wir jetzt zu einem anderen. Gehen wir in die Horrorwelt. Ich habe Unsane geguckt, ausgeliefert. Und also erstmal zur Geschichte. Es geht um eine junge Frau namens Sawyer und die hat Erfahrung damit gemacht, von einem hartnäckigen Stalker heimgesucht zu werden. Und deswegen versucht sie, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und zieht in eine neue Stadt, nimmt einen neuen Job an. Und möchte ganz von vorne beginnen. Und dann landet sie aber gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Einrichtung und dort wird sie gegen ihren Willen festgehalten und während sie dort unfreiwillig den Klinikaufenthalt erlebt, steht sie ihre größten Angst bevor, nämlich der Stalker namens David erscheint dort als Pfleger und keiner will ihr glauben, weder die Polizei noch die Betreuer noch die Leute, die da auch mit drin sind und irgendwann zweifelt sie an sich selbst und dann ist halt die Frage im Raum, ist der Stalker wirklich da oder bildet sich das Ganze nur ein?
Ruf mich an, ich liebe dich, ich brauche dich. Du blamierst mich, du zwingst mich zu betteln, schreib mir. Blockieren. Das Leben entgleitet einem, verstehen Sie? Die Telefonnummer zu ändern und die E-Mail-Adresse, das wird ganz normal. Selbsthilfegruppen für Stalking-Opfer. Highland Creek Therapiezentrum. Antrag auf Kontaktverbot, normal. Wegziehen in eine neue Stadt, normal.
Aber Sie sehen Ihren Stalker immer noch überall?
Rein rational weiß ich, es ist meine Einbildung. Aber ich bin allein in einer fremden Stadt. Und ich fühle mich nie sicher.
Hier sind ein paar Formulare, die Sie ausfüllen müssen. Reine Routine.
Hausaufgaben gemacht.
Sawyer Valentini, bitte folgen Sie mir.
Nein, hören Sie, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss wieder zur Arbeit, also... Was soll ich denn hier?
Ziehen Sie sich aus, bis auf die Unterwäsche.
Ich weiß nicht, was hier passiert. Die Tür ist verriegelt.
Es wäre besser für jeden von uns. Aber vor allem für Sie selbst, wenn Sie einfach tun, was ich sage.
Hier muss ein Irrtum vorliegen.
Sie haben unterschrieben und einer freiwilligen Einweisung zugestimmt.
Ich werde hier festgehalten, gegen meinen Willen.
Wissen Sie, wie viele solche Anrufe die Polizei kriegt pro Woche?
Von welchen die einen Knacks weg haben? Dieser Mann hat mich verfolgt den ganzen Weg von Boston. Ich rufe die Polizei, ich will, dass er verhaftet wird. Ich hasse dich! Mein Stalker ist hier.
Wir haben ihn gründlich überprüft.
Sie sollten mich aber beschützen. Mom, keiner glaubt mir. Ich hol dich hier raus.
Wir können nichts tun, solange keine Beweise für ein Verbrechen vorliegen.
Ich will, dass ihr mich sofort rauslässt! Ich muss verrückt sein. Mom ist nicht ans Telefon gegangen. Hallo? Ich muss verrückt sein. Was ist mit ihr passiert?
Es wurde eine Leiche gefunden.
Ich muss verrückt sein. Ich muss verrückt sein. Ich muss verrückt sein. Ich muss verrückt sein. Ich bin nicht verrückt! Er ist hier. Oder ich bilde es mir bloß ein.
Genau. Die Hauptdarstellerin ist Claire Foy. Die spielt bei The Crown, die Queen, bei der Serie auf Netflix. Ich habe die nicht geguckt.
Echt? Ja. Ja. Gut, ich wollte es unbedingt immer mal gucken.
Ja, jetzt Jan da, der könnte uns da.
Ja.
Ja, nee, genau. Also ich kannte sie vorher auch nicht. Und dann Joshua Leonhardt, der spielt den Stalker. Das ist so ein On-Off-Hopper. Also den sieht man nur in so US-amerikanischen Serien ganz kurz. Also so richtiger Filmschauspieler.
Also
nicht wirklich.
So im Hintergrund. Ja. So ein bisschen so eine Nebenrolle.
Genau. Regisseur Steven Soderbergh, habt ihr schon mal von dem gehört?
Nee.
Der hat, jetzt passt auf, Magic Mike gemacht.
Aha.
Und We Need to Talk About Kevin, den ich by the way noch sehen möchte. Der ist auch so
den cool. Will ich auch gucken. Ja. Magic Mike habe ich geguckt, aber war auch schlimm. Das war, Gottes Willen.
Und Logan Lucky auch, ne?
Genau. Ja.
Der auch gemacht.
Den würde ich mir auch.
Und gucken. Ocean's 11.
Oh je.
Ja, und jetzt der
so wie ich gerade lese hier.
Ist ja peinlich.
Der jetzt rauskommt, hier Ocean's 8 mit diesem Sandra Bullock und so, hat er auch gemacht jetzt.
Ups. Okay, gut. Also aber, doch ein paar Filme von ihm schon geguckt.
Aber es gibt ja noch einen Fakt bei dem Film, der, finde ich, noch viel krasser ist, als ich den Trailer nämlich gesehen habe. Von der Machart her.
Ja, genau. Da komme ich jetzt auch drauf zu. Es wurde mit einem iPhone gefilmt.
Irre.
Ja.
iPhone 7 Plus.
Ja.
Das ist noch nicht mal das Neueste.
Nee, nicht mal. Also, das Neueste ist ja, keine Ahnung, überleg mal, wenn der Film vor...
Nee, 2016 bestimmt gedreht.
2016,
Anfang 17.
Ja. Dann gab es noch kein iPhone 8 beziehungsweise kein iPhone 10. Da war das Neueste iPhone 7 Plus.
Ja.
Irre.
Hat man es gemerkt? Also, wie war's?
Ich sag mal, die Qualität war super, aber man hat halt gemerkt, wenn es so um so dunkle Szenen ging, hat ein echter ISO-Wert, dann wurde es dann überdunkelt. Also man hat das dann schon gemerkt, dass da so ein bisschen die Qualität dann die Grenze hatte. Aber sonst, ich fand für den Film hat es halt gepasst, weil der Regisseur selbst war Kameramann.
Aha.
Und du hast dich halt selbst in der Lage des Stalkers gefühlt, weil immer diese Aufnahmen, entweder er war irgendwo versteckt und du hast dann nur am rechten Rand noch die Büsche gehabt und so richtig, so als wären wir der Stalker und es würde, solange der Stalker hätte das gefilmt. Und das fand ich dann wiederum, wenn du das mit dem iPhone machst, hat das super gepasst, weil kann man sich vorstellen, dass auch so ein Stalker da mal die Kamera drauf hält auf sein Opfer.
Es wirkt ja auch so realistisch, weil wir unsere Welt hauptsächlich durch unsere Handys-Kameras ja mittlerweile sehen.
Ja.
Und wir kennen die Art und Weise, wie unsere Kameras am Handy Bilder aufnehmen. Und ich glaube, deswegen wirkt es für uns auch gleichzeitig noch realistischer. Also als ich den Trailer damals im Kino gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, irgendwas ist ganz anders. Von der Machart her, ist der in dem 4:3 gefilmt? Also ist der ist nicht breit, oder?
Nee.
Der ist so...
Ja.
Genau. Und das ist halt alles so irgendwie, also es wirkt schon sehr künstlerisch, aber gleichzeitig wirkt es halt durch sein Color Grading, wie ich im Trailer bisher gesehen habe, und wirkt es halt so gruselig realistisch irgendwie, richtig, dadurch, ja, dass es halt durch die Kameras gefilmt wird. Ich weiß nicht, wie die Atmo dann auch rüberkam letztendlich im Film.
Doch, schon. Also es hat ihn schon sehr mitgenommen. Und was der Regisseur, ich habe ein Interview mit dem gesehen, er wollte das eigentlich erst bei einem Streamingdienst rausbringen.
Oh.
Und war dann aber von der Qualität des iPhones so begeistert, dass er gesagt hat, okay, nee, jetzt machen wir es für die Leinwand.
Das ist ja auch der Punkt. Ne? Also man bringt einen Film für die Leinwand raus und da denke ich dann auch, okay, da brauchst du eigentlich eine krasse Kamera, die das schafft.
Ja.
Und da denkst du ja nicht daran, okay, ich filme das mit dem iPhone, das reicht vollkommen aus. Ich meine, okay, die iPhones und allgemein die Kameras an den Handys heutzutage haben ja krasse Qualität, aber das für einen Film reicht auf der Leinwand, finde ich irre.
Mhm. Ich muss sagen, das ist mir so im Trailer erst gar nicht aufgefallen, als du gesagt hast, oder? Ja, hier, das ist der Film mit dem iPhone. Ich dachte, okay, da läuft halt einer mit so einer kleinen Kamera rum, halt so Super 8-Style. Aber dass es dann mit dem iPhone gedreht wurde, ist schon echt faszinierend. Und das zeigt auch mal wieder, jeder kann einen Film machen.
Jeder.
Ja.
Jeder.
Hast du eine gute Story, hast du gute Schauspieler drin und so,
mhm,
ja,
schickst den ab und wenn du Glück hast.
Du brauchst nicht mal heutzutage Kameras für 50.000, 60.000 Euro. Mhm. Es reicht einfach nur ein iPhone. Und ich meine, es gibt ja auch viele Filmfestivals, Smartphone-Filmfestivals oder Mobile-Filmfestivals oder so, wo auch direkt nach solchen Filmen gesucht werden. Deswegen auch die Aufforderung an alle da draußen, die vielleicht schon immer das Ziel hatten, irgendwie mal einen eigenen Film zu machen. Das ist nicht schwer, Leute. Wenn ihr eine Idee habt für einen Film, dann schnappt euch euer Smartphone und filmt drauf los. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die hat heutzutage jeder. Und ich finde es so toll, das zu sehen.
Ja.
Das mal ins Kino, auch mal ins Kino. Und dann, wenn ich das schon wieder höre, ey, nur Streaming. Ich kann das auch verstehen, weil er sich dann denkt halt, okay, auf einem kleinen Bildschirm funktioniert es wahrscheinlich besser. Aber finde ich cool, dass es jetzt auch, dass sie sich auch trauen, diesen Schritt zu gehen und sagen, hey, wir bringen ihn doch ins Kino.
Welches Studio war das? Weißt du das? Welche Produktionsfirma?
Oh, da habe ich mich nicht belesen, es tut mir leid.
Mal gucken.
Das würde mich aber jetzt auch interessieren.
Das wäre jetzt auch cool zu wissen,
ja.
Also welche Firma das Go gegeben hat,
ja,
weil es ist ja schon so ein kleines Risiko, den sie da begehen.
Ja.
Weil du weißt ja nie, wie der Film dann ankommt.
Gut, stimmt,
von den Produktionskosten war er jetzt wahrscheinlich dann auch nicht so ganz so teuer.
Es war richtig low budget, also weil die haben halt wirklich, die haben halt das Einzige, was sie gemacht haben, weil die Erschütterung von dem Handy ist natürlich da viel größer, die haben so eine Art kleinen Kasten drum gebaut, so dass sie das auch so ein bisschen gerade machen konnten und dass es nicht sofort mit Berührung des Handys auch das Bild gewackelt hat.
Mhm.
Aber sonst war es komplett low budget. Es ging auch schneller, meinte die Schauspielerin, dass, weil sonst musst du ja die Kameras umbauen und das dauert ein paar Minuten und somit es ging sofort hintereinander und auch die Drehtage waren nicht lang.
Cool.
Ja. Ja,
also ich finde es jetzt gerade nicht.
Ja, na, ich kann erstmal nochmal zu dem Film, also allgemein. Also wie gesagt, das Publikum wurde schon echt abgeholt. Also sowohl der Sawyer, man hat richtig mitgelitten. Es tat ihm wirklich richtig leid. Und auch der David, der Stalker, der war so ekelhaft nett. Und man hat sich selbst so richtig angewidert und angegriffen gefühlt. Also schauspielerische Leistung war top. Es waren noch interessante Ansätze dabei. Also die Kritik am amerikanischen Gesundheitssystem, und es wurde halt auch eine Verbindung dann, ich will nicht spoilern, aber so eine Vertrauensperson aufgebaut. Aber das Problem war, es gab zu hektische Wendungen tatsächlich. Mhm. Also es ging von jetzt auf gleich, war das dann richtig abgehackt. Es wurde eine Story aufgebaut und bevor der Höhepunkt kam, wurde das beendet.
Ja.
So, und das hat manchmal für Verwirrung gesorgt, ganz groß. Und ja, sie haben nicht so richtig die Kurve bekommen. Es war teilweise auch eine gewollte Brutalität, was es dann den Film ein bisschen zu weit getrieben hat, fand ich. Und ich meine, da ging eine Stunde und 40 Minuten. Und ich muss sagen, normale Horrorfilme gehen ja maximal 1,30. Und diese 10 Minuten, die sozusagen zu viel waren, das hat man echt gemerkt. Also am Ende habe ich dann gedacht, also jetzt können wir eigentlich Cut machen. Und es ging aber noch weiter und das hat dann die Story und die Geschichte ein bisschen kaputt gemacht,
ja,
weil es wurde dann ein bisschen unrealistisch und so ein bisschen, also mir hat der Film gefallen, aber ja, war dann doch ein bisschen zu lang.
Ja.
Und der war, ich hatte mit einer Freundin zusammen geguckt, erstmal liebe Grüße an dich, Sophia, und der ist ab 16 freigegeben und da hatten wir dann danach im Auto die Diskussion,
ist es denn nötig so, aber die niedrigere wäre dann 12. Aber für 12 ist dann auch wieder, also es war nicht das, was sie gezeigt haben, dass das so brutal war, sondern eher die Geschichte dahinter oder das, was man für sich selbst realisiert, ja, genau. was so krass war. Und muss ich sagen, okay, 16 war dann doch
angemessen. Ja, okay.
Ja.
Ja, so wie der Trailer aussah, habe ich mir auch überlegt, dass so eine 16 ist schon gerechtfertigt. Mhm. Also wenn er jetzt eine 12 gestatten hätte, dann wäre er für mich auch nicht so interessant gewesen. Auch ja. wenn er vielleicht nicht unbedingt krass brutal sein muss, aber dieses Gefühl von diesem Eingesperrten und ich komme da nicht raus und ich wäre langsam selbst verrückt. Ein Film muss so viel mit meiner Psyche als Zuschauer dann auch machen, dass ich sage, okay, das nimmt mich jetzt auch so krass mit, wirklich.
Ja.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend, wäre ich mir auf jeden Fall geben.
Ja,
ich auch.
Also ich finde es auch mal erschreckend. Ich
gar nicht so ein Horrorfilm-Fan bin, aber...
Ist ja eher so Psycho-Thriller, oder?
Ja, doch. Ja. Okay. Und ich finde es immer wieder krass, also weil es passiert ja echt und das ist immer so ein... Alles, was so echt passiert.
Das ist das Schlimmste.
Ja.
Okay, dann reden wir als nächstes ganz kurz über den tollen Film Verpiss dich, Schneewittchen.
Aufpasse und willkommen am schönsten Ort der Welt. Mannheim. Und beim größten Star der Welt.
Seid ihr bereit für Rock'n'Roll?
Stopp! Das ist kein Rockkonzert.
Aber die hören doch eh nichts mehr. Ich bin doch Rocker.
Verpiss dich, Schneewittchen!
Komm doch, kleiner Zwerg!
Du bist wirklich ein talentierter Künstler, aber du bist keine Band.
Das war doch abgesprochen, dass du das Hammer machst.
Das ist der Wolfram.
Wissen Sie auch, was ein Hammer ist?
Kanaken-Aquarium.
Du massierst Marmut.
Das ist die Band.
Männer, wir fahren jetzt zur Show!
Yeah! Come on, Hard Rock!
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss dabei sein.
So als zweite Trommel.
Damit es noch fetter klingt, oder was?
Wie war die Hochzeitsnacht?
Oh. Böser Türke.
Wenn du dir die Haare hochbindest, dann gehst du glatt als Mann durch.
Nur weil du aussiehst wie eine Kardashian, bin ich doch noch lange kein Mann.
Wie heißt denn das neue Album?
Verpiss dich, Schneewittchen.
Mega.
Wo kommst du eigentlich her?
Ich bin Deutscher.
Dann sag mir mal, wie heißt denn der Merkel mit zweitem Vornamen?
Dorothea.
Unglaublich.
Eine neue großartige Produktion von Konstantin Film, die meiner Meinung nach verboten sein müsste, diese Produktionsfirma, weil so viel Schrott, wie die rausbringen, das ist echt eine Frechheit.
Oh.
Ey, guck mal, dieses bescheuerte Herz.
Das war, ja, aber also ich muss sagen, so die Boni-Herwig-Filme hier, Crunch of Surprise, gut, aber die liegen auch schon Jahre zurück. Aber ja, so in den letzten Jahren haben sie wirklich nichts. Der
auch nicht mehr.
Ja.
Okay, Verpiss dich, Schneewittchen, die neue Komödie mit Bülent Ceylan in der Hauptrolle. Ich glaube, er ist auch der Regisseur, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube es, warte. Es geht um Sammy, der gespielt wird von Bülent Ceylan. Der hat einen Job als Putzkraft. Und irgendwann, aber eigentlich tief, tief innerlich möchte er eigentlich Rockstar werden. Er möchte Rockstar werden und er versucht, da jetzt irgendwie, vielleicht irgendwie eine Chance zu ergreifen. Und dann gibt es so eine Castingshow, da bewirbt er sich dann. Da wird er dann genommen, weil er so ein cooles, fancy YouTube-Video macht, wird dann dort eingeladen und da gibt es dann so ein großes Plattenlabel, wie man es halt kennt, die alle irgendwie scheiße drauf sind. Irgendwie total merkwürdig abgehobene Typen halt so. Und so abgehobenes Team. Und die wollen ihn dann unbedingt und sagen dann aber, ja, du bist cool, aber wir wollen dich doch nicht, weil du hast keine Band. So, und dann geht's los, er muss eine Band zusammensuchen. Und dann sucht er eine Band von seinen Kumpels zusammen und einer Freundin von ihm. Und dann... was soll man zum Film sagen? Ey, ich habe lange nicht mehr so einen schlechten Film gesehen. Es ist eine Komödie, die sowas von unlustig war. Ich musste nicht ein einziges Mal lachen. Obwohl doch, es gab eine Stelle, da musste ich mal kurz grinsen. Das war eine Stelle, das war aber auch nur so ich sag mal so Schnittkomik. Also war dann so, es war so ein Schnitt und dann war so eine Bar zu sehen, wo so ein paar rechts angehauchte Menschen so eine Deutschland-Flagge aufhing. Das war einfach so Situationskomik irgendwie in dem Moment. Das war das einzige wirklich Witzige, weil der Film versucht so viel reinzubringen und es funktioniert einfach nichts davon. Der Film versucht auf einmal, also er versucht eine Komödie zu sein, der dann ein Musikfilm ist. Die Songs, die da gespielt werden, sind so unfassbar schlecht. Da gibt's dann so die Menge, die dazu abdance und sich freut und denkst dir so, Leute, der Song ist wirklich nicht gut. Warum feiert ihr diesen Song? Also es gibt ja Filme, wo ich, keine Ahnung, so Musical-Filme oder so, da höre ich einen Film, da höre ich einen Song und da denke ich mir so, oh ja, cool, der ist cool, fetzig, der Song irgendwie, den würde ich mir auch im Nachhinein nochmal geben oder so. Überhaupt nicht so. Die Songs waren so öde, so langweilig, so schlecht produziert einfach nur. Und die Leute gehen dazu ab, also es ist komplett unrealistisch, sah das aus. Dann versucht er aber auch gleichzeitig noch so eine politische Schiene zu fahren und versucht irgendwie Fremdenhass und den aufkommenden Rechtsruck und Nazis irgendwie mit in den Film reinzubringen und versucht, die irgendwie zu konfrontieren mit der türkischen Kultur. Und dann gibt es quasi den Kampf zwischen den Türken und den Nazis, der aber überhaupt nicht funktioniert, weil beide Seiten sind einfach dumm. Also der Film, also keine Ahnung, die Nazis werden nicht mit Argumenten besiegt, sondern sie werden eigentlich nur mit Beleidigung zerstört quasi. Ja. Und das funktioniert in so einem Film nicht. Also ich finde es ja gut, wenn solche Thematiken angesprochen werden und auch so dieser Rechtsruck und sowas thematisiert wird. Wenn man diesen Dingen dann auch noch gute Argumente entgegenbringt, wo man dann im Kino sitzt und sagt so, ja, okay, ich verstehe das schon und auf jeden Fall, ich kann das nachvollziehen und ich verstehe auch, weshalb, oder ich akzeptiere das alles, diesen Film, aber das hat einfach nicht funktioniert. Die Charaktere waren teilweise so blöd und es war einfach nur eine Komödie, wo man nicht lachen muss. Also, sorry, also das war wirklich Müll. Ich könnte dem Film nichts Gutes abgewinnen. Ich saß mit Marius da drin und wir haben auch gedacht, was ist das
denn gewesen? Ich hätte gerne eure Reaktion gesehen.
Oder Marius.
Das war ja Marius vor allem. Ich glaube, der hat sich nur in den Kopf gefasst.
Ja, Marius meinte, es ist halt der beste Film mit Bülent Ceylan in der Hauptrolle, der am 25. oder so rauskam. Also das auf jeden Fall. Es ist eine sehr gute Komödie, die in dem Film rauskam. Wahrscheinlich die beste mit Bülent Ceylan. Aber es ist halt wirklich kein guter Film.
Kann man wieder noch sagen, nur Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Es ist wirklich so. Also keine Ahnung, ich bin ja auch kein Fan von ihm. Und es gab auch so Gags mit einer Schildkröte, die da gesprochen hat. So aus dem Nichts heraus ist eine Schildkröte bei ihm zu Hause, die spricht und die irgendwelche sinnlosen Gags bringt. Die hat null in die Handlung gepasst, null zu der Figur gepasst und ich habe nicht verstanden. Da habe ich gedacht, so, okay, das ist vielleicht so ein Insider-Witz, der für Fans von ihm und seinem Comedy-Programm funktioniert. Aber wenn ich einen Film rausbringe, den potenziell auch Leute sehen, die mit seiner sonstigen Kunst nichts zu tun haben, dann muss ich das wenigstens so einen kleinen Ticken erklären. Mhm. Weißt du, wenn es nur eine Szene ist oder so ein Satz ist, mit der ich akzeptiere, dass diese Schildkröte dort ist und redet und einfach da ist, dann, aber wenn du es nicht machst, dann ist der Zuschauer da und denkt sich nur, was, warum? Also, Verpiss dich in den Witchen hat absolut keine Empfehlung von mir, geht da nicht rein. Und ja, weiß ich nicht, Konstantin-Film, was denkt ihr euch manchmal bei euren Produktionen, ey? Ganz schwach.
Erinnert ihr euch noch, also habt ihr den Film gesehen von Mario Barth, der es auch mal probiert hat?
Ja, nein. Auch ganz schlimm.
Der war auch ganz schlimm, ja. Also ich mag Mario Barth wirklich, aber der Film, nee, der war auch, glaube ich, genau sowas.
Ja, also keine Ahnung, es gibt ja auch Otto oder Bully Herbig oder so, die auch Filme produzierten, wo das dann halt auch teilweise funktioniert hat, die auch ganz solide Filme rausgebracht haben. Es gibt ja auch gute Comedy-Filme, also sehr, sehr gute Comedy, wo man sich einfach mal eine Scheibe abschneiden kann. Zum Beispiel Die nackte Kanone oder so, was ich finde, der ist zum Schießen lustig, der Film. Das liegt aber einfach daran, dass er halt in sich ernst ist, der Film. Also der Film nimmt sich zum Beispiel, Die nackte Kanone ist halt so witzig, weil alle Figuren alles zu 100% ernst nehmen und es passiert halt nur Müll und das sind nur sinnlose Quatschdialoge, aber so dadurch, dass alle Dialoge ernsthaft in dieser Geschichte involviert sind, funktioniert die Comedy dahinter, weil das ist wirklich bei Verpiss dich in den Witchen, ey. Was ein Quatsch. Na gut, braucht ihr euch nicht geben. Braucht ihr auch dazu nichts sagen, Leute.
Oh, nicht. Den Trailer fand ich echt interessant, als ich den angeguckt habe. Also es sah echt witzig aus, aber da waren wahrscheinlich, gut, man kann ja noch nicht mal sagen, die witzigsten Szenen waren im Trailer, wenn
gar keine
Naja. Aber bei welchem Film es richtig gut geklappt hat, mehrere soziale Probleme und so anzusprechen, ist Isle of Dogs.
Der japanische Archipel. Heute in 20 Jahren. Die Hundepopulation hat seuchenartige Ausmaße angenommen. Ein Ausbruch der Hundegrippe erschüttert die Stadt Megasaki. Bürgermeister Kobayashi erlässt Notverordnungen und fordert eine schnelle Quarantäne. Trash Island wird zur Exilkolonie. Die Insel der Hunde.
Ich glaube, ich vertrage nicht noch mehr von diesen Abfällen.
Geht mir auch so.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Niemand hier gibt einfach so auf. Vergesst das ja nicht. Du bist Rex. Du bist King. Du bist Duke. Du bist Boss.
Ich bin Chief. Wir sind ein Rudel furchterregender, unverwüstlicher Alpha-Hunde.
Atari Kobayashi, du hast heldenhaft eine Junior-Turboprop XJ750 gekapert.
Bitte, bitte!
Und bist wegen deines Hundes damit zur Insel geflogen.
Ich bin so!
Verflixt. Ich hab mich in dich verguckt.
Spotze!
Wir haben's kapiert. Du suchst deinen verlorenen Hund Spots. Kennt ihn jemand?
Nein.
I've lost all of my pride.
Spots, wenn er noch lebt, wird höchstwahrscheinlich genau in diesem Moment gegen seinen Willen festgehalten.
Irgendjemand hackt irgendwas aus. Hilfst du ihm? Dem kleinen Piloten?
Wieso sollte ich?
Weil er ein 12-jähriger Junge ist. Hunde lieben die.
Wir finden ihn. Wo er auch sein mag, wenn er noch lebt, finden wir deinen Hund.
Es gibt einen Kampf.
Wenn nur jemand seine Sprache sprechen würde.
Wow.
Richtung Norden, ein langer, wackeliger Weg über schlammiges Sumpfland, der zu einer radioaktiven Mülldeponie führt, verseucht von toxischen chemischen Abfällen. Das ist unser Ziel.
Toll.
Alles klar. Bereit für Absprung.
Was für ein toller Film. Das ist, er kommt am 10. Mal raus.
Stecke ich dich jetzt schon an?
Ja. 10. Mal raus und den müsste ich unbedingt geben. Ist ein Wes Anderson-Film und ich habe bei ihm nichts anderes erwartet nach Moonrise Kingdom oder vor einem Grand Budapest Hotel, die großartig waren, vor allem auch mit dem Cast bei Budapest Hotel. Also Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Bill Murray, Willem Dafoe und viele, viele mehr. Und in diesem Film auch wieder ein Hammer-Cast. Also das ist irgendwie wie Tarantino, der so seine Lieblinge hat, weil hier auch wieder Bill Murray, Tilda Swinton, Greta Gerwig ist mit dabei, Frances McDormand ist mit dabei.
Cast.
Also großartig und der Film, ja, das ist, handelt halt davon, dass in Japan eine ausgebrochene Hundegrippe da ist und alle Hunde werden aus Megasaki City, so heißt die Stadt, wo es wo die Handlung meistens mit abspielt, die werden halt nach Trash Island verbannt. Und einer dieser Hunde war Spots und er war der Hund von einem 12-jährigen Jungen, Atari Kobayashi. Und er versucht halt, seinen Hund auf dieser Insel wiederzufinden. Er fliegt mit so einem zusammengebastelten Flugzeug dahin und sucht Spots. Und dabei helfen ihnen so Alpha-Hunde, die sich jetzt nicht entscheiden können, wer jetzt von ihnen der Alpha-Hund jetzt ist in der Gruppe. Also auch die heißen Boss, Chef, Rex, Duke und King. Und die werden halt auch von Jeff Goldblum und so weiter gesprochen, was echt herrlich war, dass wir den Original angucken konnten. Und dieser Film ist so klasse, weil die Handlung, denkst du, okay, gut, Junge sucht seinen Hund. Fertig. Aber da werden noch so viele kleine Sachen angesprochen, wie es in der Diktatur laufen kann,
ja,
wie sich die jungen Leute dann dagegen auflehnen und zu protestieren und den Politikern auch sagen, ins Gesicht sagen, so, ey du, ich hasse das, was du machst, oder auch die Umweltverschmutzung. Also so viele kleine Themen gepaart mit dieser super geilen Animation.
Und das erwartet man ja auch nicht, dass so viele Themen da angesprochen werden.
Ja, im Trailer siehst du wirklich so, ja, hier, wo ist Bots? Gut, such deinen Hund. Aber auch mit der Animation, so die kleinsten Haare, die sich im Wind bewegen, ein Floh und übers Fell springt. Und auch der Score, der eigentlich recht einfach ist und sich oftmals auch wiederholt.
Ja.
Es hat so einen Song da drin und hast sonst auch oftmals immer so ein paar Trommeln im Hintergrund.
Dieses typisch japanische, dieses
genau.
Und das ist deshalb so eine ernste und gleichzeitig irgendwie, es passt so in diese Welt rein irgendwie. Ja. Also die allgemein, diese komplette Welt ist so schön gestartet. Und das waren schon, glaube ich, die ersten 10 Minuten, habe ich eigentlich nur auf diese grandiosen Animationen geachtet, weil es einfach so hübsch aussieht, das ist der Wahnsinn gewesen.
Ja, auch nicht nur von den Hunden selbst, sondern alles drumherum. Ja. Haben wir hier Megasaki City, was bombastisch aussieht, oder auch diese kleinen Restaurants, wo die drin sind, diese winzigen Details.
Ja.
Das war der Wahnsinn. Du sitzt davor und denkst so, ich will mehr davon. Warum gibt's nicht noch mehr Filme?
Ja.
Und die mit Stop-Motion gemacht wurden. Gut, Wallace und Gromit, die Sachen kennst du, aber das ist viel, viel hochwertiger, viel imposanter, auch wenn du so im Kino da sitzt. Das hat mich umgehauen. Und was mich einerseits ein bisschen gestört hat, am Anfang nur, aber am Ende dachte ich mir, okay, gut, das passt einfach in diesen Film rein, waren so die Art, wie die Dialoge vonstatten ging, weil du hast halt einmal Japanisch und Englisch in unserem Fall jetzt. Und am Anfang war ich so irritiert, weil dieses Japanische oftmals nicht übersetzt wurde. Und du hattest halt auch so links und rechts im Bild verteilt, immer wenn eine Person kam, hattest du einmal auf Englisch den Namen da stehen und dann nochmal mit den japanischen Schriftzeichen daneben. Und am Anfang hat es mich erstmal so rausgehauen. Aber wenn du immer tiefer in den Film reingehst, denkst du dir, ey, das macht eigentlich Sinn. Das passt so gut in den Film
das
rein.
Das sind ja auch so Anspielungen an andere japanische Filme. Also ich kenne das von vielen japanischen Regisseuren, bei denen es so ist, wenn Figuren auftauchen, dass dann erstmal der Name und die Bedeutung von der Figur dasteht, damit der Zuschauer sofort das quasi zuordnen kann. Oder halt auch in einem neueren japanischen Film, zum Beispiel Shin Godzilla, ist es so, dass quasi, müsst ihr euch vorstellen, wie Verteidigungsministerium da ist und die sitzen da alle und bequatschen, was sie jetzt machen sollen, und dann jedes Mal, wenn die Kamera auf ein Gesicht drauf zeigt, dann steht da der Name und die Bedeutung da, sodass du als Zuschauer immer sofort kapieren kannst, aha, der ist jetzt dafür da zuständig und sowas, und deswegen verstehe ich auch die Anspielungen. Und ansonsten fand ich die Idee halt so genial, dass man die Japaner Japanisch sprechen lässt und die Hunde Englisch sprechen lässt. Weil so warst du auf dem komplett selben Niveau wie die Hunde, die eine andere Sprache gesprochen haben und nicht immer verstanden haben, um was es jetzt eigentlich geht in den Dialogen. Und was auch manchmal bei Filmen gar nicht so wichtig ist, weil manchmal ist es auch so, dass du schon allein anhand der Emotionen, wie gesprochen wird und was dann für Bilder noch gezeigt werden, dass du schon erkennen kannst, um was es geht.
Ja, dass du den Dialog selbst so in deinem Kopf zusammenreimen kannst.
Deswegen, also so ging, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass mich das gestört hat. Ich fand das sogar eine sehr erfrischende Sache irgendwie, weil dadurch jetzt, wenn das jetzt ständig übersetzt worden wäre oder sowas, dann wäre das gar nicht so spannend gewesen.
Jetzt hat sich dann vieles wiederholt und so. Und wie gesagt, am Anfang hat es mich komplett rausgehauen, weil ich es nicht kannte.
Ja, logisch.
Aber dann, wenn du den Film angesehen hast und auch so langsam den Stil, also Wes Anderson hat ja so einen eigenartigen, prägnanten Stil, wo du siehst, okay, das ist ein Wes Anderson-Film, und das hat dann auch gepasst.
Ja, man erkennt es sofort.
Es hat echt gepasst und
Es sind wieder dieselben Bilder. Ich habe jetzt erst vor kurzem Grand Budapest Hotel gesehen.
Ehrlich, du hast es gemacht?
Und,
oh Gott, da fehlt nur noch ich hier.
Man merkt ja sofort den Stil von ihm an. Also
oder?
Es ist halt die Kamera, die es einfängt. Es ist immer so, also gerade bei Isle of Dogs ist es halt so, dass sieht auch wie ein Puppentheater aus. Es ist immer so, die Bilder sind immer perfekt inszeniert. wie ein Gemälde sehen die eigentlich immer aus. Sie von den Figuren, wo sie stehen oder was sie machen. Und das merkt man halt auch in seinen anderen Filmen, gerade in Grand Budapest Hotel, wo dasselbe ist, wo immer genau geschaut wird, was filmt die Kamera gerade. Zum Beispiel auch immer diese, die Fahrstuhl sehen oder wenn auch das Hotel an sich zu sehen ist. Oder wenn jemand durch einen Gang läuft oder sowas. Es ist immer perfekt symmetrisch irgendwie gebaut. Und das erkennt man halt auch bei Isle of Dogs. Also wer schon bei Grand Budapest Hotel seine Freude hatte, schon alleine am Bild, der wird auch auf jeden Fall bei Isle of Dogs wieder seine Freude haben, einfach was schon die Art und Weise betrifft, wie der Film gestaltet ist.
Und ich finde auch, weil du vorhin sagst, Problematik, das zeigt halt auch, dass in Japan die Hunde nicht so viel wert sind. Also, ne, dass die halt einfach so eine Insel verbannt werden. Das fand ich halt auch ganz schön interessant. Das ist mir erst so im Nachhinein bewusst geworden, dass ja eigentlich, wie der Bürgermeister, ne, die Hunde verbannt hat, dass das in Japan so, also jetzt nicht üblich ist, aber schon weniger wert sind, was bei uns, sagen wir so, Rinder und Schweine sind, die auch nicht so viel Bedeutung haben, ist es halt bei den Japanern die Hunde. Mhm. Und das fand ich da auch ganz interessant, dass, was für uns unvorstellbar ist, in Japan schon der Gedanke gespielt hat.
Ja, wobei natürlich, man muss natürlich aufpassen, es werden auch viele Klischees bedient in dem Film, was Japan und so betrifft, was ich jetzt natürlich auch nicht schlimm finde, weil man kann ja auch klischeehaft irgendwie mit Dingen umgehen und sowas, und ich glaube, gerade er hat das auch schon in seinen vorhergehenden Filmen so gemacht, dass er sich halt oft irgendwelchen Klischees bedient, was ja auch zu interessanten Charakteren führt irgendwie, weil du erkennst die und verstehst relativ schnell, was ist die Hauptintention der Figur gerade. Und das hast du auch bei dem Film sofort verstanden. Du wusstest, dieses junge Mädchen, was es will, du wusstest sofort, was für ein Typ dieser Bürgermeister ist oder was für ein Typ der Junge ist irgendwie. Also das sind immer klare Charaktere irgendwie. Es ist halt so, klar, in Japan, da vergöttet man Katzen. Das ist Katzen, da gibt es so viele Katzen, an jeder Ecke streichelst du Katzen und sobald eine Katze zu sehen ist, rennen alle hin und so. Das ist bei denen so. Wobei natürlich auch in Japan die Hunde auch trotzdem einen hohen Stellenwert haben. Gerade, es gibt ja sogar eine Hundestatue, weiß nicht, ob ihr die kennt hier. Wie hieß er denn? Hachiko?
Doch, ja.
Genau.
Hachiko, habt ihr den Film geguckt?
Nein, ich habe den Film nicht gesehen.
Nee.
Aber ich glaube, der ist mir zu traurig.
Der ist, oh, du heulst so
ja,
sehr.
Eben.
Das wurde mir so, nur so
ich hasse
mies
Filme,
gemacht.
Wo ich wirklich heulen muss.
Das wurde mir nur so mies gemacht, ehrlich. Ja, da passiert eine Szene und du bist nur am Heulen. Und dann eine Freundin, mit der ich den Film geguckt hatte, hat mir dann so eine richtig offensichtliche Frage gestellt, wo ich dachte so, ey, ganz unpassender Zeitpunkt, ehrlich.
Oh Mann.
Das hat dir alles mies gemacht, aber wirklich schöner Film. Er zieht sich am Anfang ein bisschen, aber das Ende ist.
Ja,
ist
muss gut. Ich mal noch anschauen. Das ist so ein Klassiker, glaube ich, den man gesehen haben muss. So ein bisschen. Was soll man halt sagen zu Isle of Dogs? Das ist ein Film, der ist schon sehr künstlerisch in dem, was er, wie er sich gibt. Funktioniert aber gleichzeitig trotzdem, glaube ich, für ein breites Publikum, weil er einfach was anderes ist, als genau so ein Hollywood- Krimskrams-Zeug ist, wie wir schon tausendmal gesehen haben. Der Film macht halt einfach ein bisschen was anders. Und das ist schön, das Erfrischende, und es ist so schön, dass auch wieder Animationen, auch andere Animationen, so wie man es lange nicht mehr gesehen hat, wieder ein bisschen in den Vordergrund kommen.
Ja, ne, das stimmt. Und ich muss sagen, also wenn ich so drüber nachdenke, ich habe kaum etwas auszusetzen. So vielleicht so 5 Minuten ein bisschen abziehen, dass ein kleines bisschen kompakter ist. Aber sonst habe ich kaum was, weil ich fand den Soundtrack geil am Anfang mit den Trommeln. Ich habe Gänsehaut gekriegt.
Hab mir den auch jetzt die letzten Tage nochmal angehört, den Soundtrack, weil ich den sehr cool finde.
Richtig gut. Und halt auch die Geschichte und auch von den Hunden, die haben alle so einen eigenen Charakter und du möchtest auch mitfiebern, halt, dass es diesem Hund auch gut geht. Und da gibt es manchmal so Twists oder so erschreckende Momente, wo du denkst, oh nein, was?
Ja.
Und das ist sehr, sehr, sehr erfrischend.
Sie sind ja auch so höflich, so krass höflich alle, diese Hunde.
Ja.
Das ist so zueinander irgendwie. Also es ist so eine Eleganz, die sie irgendwie alle drauf haben. Auch wie sie miteinander reden. Die Dialoge sind auch so witzig irgendwie. Wie einer was sagt und dann alle so ihre Meinung so ganz schnell so, hallo, ja, und so, das ist einfach zu witzig irgendwie. Die Komik, die auch in dem Film dann vorherrschend ist irgendwie.
Ja.
Ja. Und so auch keiner was auszusetzen.
Nee.
Auf keinen Fall. Nee. Kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass er was für jeden ist. Ich glaube, man muss sich drauf einlassen. Man muss sich erstmal drauf einlassen auf Animation. Man muss sich auch noch drauf einlassen auf die japanische Kultur. Aber wenn man das gemacht hat und einfach mal ins Kino geht zu dem Ding und sich ihn mal anschaut, ich glaube, dann kann man einfach einen sehr großartigen Film sehen, den man so noch, würde ich fast sagen, noch nie gesehen hat. Und ich finde es schön, dass er, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sowas eigentlich so ganz, es existieren ganz oft solche Filme, aber dann oft nur sehr kleine Kurzfilme, die in irgendwelchen Kunstunis produziert werden. Und deswegen ganz toll zu sehen, dass auch mal wieder ein großes Werk vollbracht wird von Fox Searchlight.
Ja.
Wieder einmal.
Super, super Produktionsfirma.
Ich tadel Konstantin Film, aber lobe umso mehr Fox Searchlight, dass sie
dieses Jahr voll starke einen Produktion herausbringen. Ich bin auch so gespannt, was da nächstes Jahr wieder kommt. Mhm. Das oder Ende dieses Jahres, halt zur Oscar-Season, bin ich so gespannt. Und wenn dieser Film, ich weiß ja jetzt nicht, was dieses Jahr noch kommen sollte, aber wenn dieser Film keinen Oscar 2. für Animation bekommt, dann weiß ich auch nicht, weil das war schon echt krass. Weil
ja, du, auf jeden
du,
Fall.
Auch wenn du dir so hinter den Kulissen die Sachen anguckst, was für riesen Sets die gebaut haben und wie klein aber dann die Figuren sind und dass du jedes einzelne Haar irgendwie anders positionieren musst, ein Foto machst und dann, es ist Wahnsinn.
Ist der Wahnsinn. Unglaublich. Ist wirklich pure Kunst dahinter. Ja. Das ist wirklich pure Kunst.
Ja. Also, 10. Mai ins Kino gehen.
10. Mai, auf jeden Fall.
Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ich würde mir den vielleicht auch mal auf Deutsch angucken, nur um zu gucken, wie die es mit der Synchro machen.
Mhm. Ja.
Stimmt.
Will ich auch.
Wobei ich den Humor, ich glaube, den kann man gar nicht so rüberbringen.
Den kann man auch nicht rüberbringen, nee. Aber einfach mal zu gucken, ob die bei dem Japanischen, ob die da vielleicht doch noch schon ein bisschen was übersetzen oder es auch so lassen.
Ich glaube, die lassen es so.
Hoffe ich. Hoffe ich, weil...
Weil es ist ja auch die Grundthematik irgendwie von dem
Film. Ja, es wird dem so ein bisschen was wegnehmen.
Mhm. Ja.
Vor allem die Dialoge so, hast du verstanden, was er gesagt hat? Nö. Und das würde dann, würde nicht gehen. Ja, auf jeden Fall. Erste Folge wieder geschafft in diesem Monat.
Ja.
Und wie gesagt, wir bedanken euch bei euch. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, was ihr loswerden wollt, wir sind zu finden auf Instagram, Twitter und Facebook unter Filmrauschcast. Einfach anschreiben, falls ihr Tipps habt, was wir uns vielleicht angucken sollen oder was ihr wollt, worüber wir eine Kritik abgeben. Einfach Bescheid sagen und wünschen euch dann schönes Wochenende, schöne Woche.
Was in zwei Wochen.
Wann ihr uns anhört.
Ja.
Wir bedanken uns.
Hashtag Filmrausch, nicht vergessen.
Ja, nicht vergessen.
Filmrausch Podcast. Tschüss.
Tschüss.